Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von People-Pleasing AD. Heute freue ich mich ganz besonders, Jacqueline Safley zu begrüßen. Jacqueline ist Change Managerin, Business Trainerin und Coach mit einem Fokus auf wertebasierte und empathische Führung. Mit über 32 Jahren Erfahrung in Führungspositionen, insbesondere in der Gesundheitsbranche und IT, begleitet sie Unternehmen gezielt durch Veränderungsprozesse und unterstützt Führungskräfte dabei, Wandel erfolgreich, menschlich und wirkungsvoll zu gestalten. Hallo, liebe Jacqueline, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast.
Hallo, Verena, und lieben Dank, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns heute über diesen Evergreen Change Management austauschen wollen. Und da hat es ja tatsächlich auch so im Laufe der Zeit so ein bisschen auch veränderte Namen für gegeben. Ich glaube, heutzutage spricht man vor allem eher von Transformation, Change Management. Ich habe ja persönlich noch eine Doktorarbeit in dem Themenkreis geschrieben und da nannte ich das noch Umstrukturierungsprozesse. Also insofern, das Wort hat sich vielleicht im Laufe der Zeit verändert, aber ich glaube, es ist vom Inhaltlichen her immer dasselbe, dass man sich bewusst macht, dass wenn man sich jetzt entscheidet, etwas zu verändern, dass es schon darum geht, auch genauer zu schauen, wie kann ich jetzt diesen Weg von dem jetzigen Zustand hin zu dem, wo ich hinkommen möchte, wie kann ich das gestalten? Und das ist ja nun etwas, was vor allem auch John Cotter mit seinem 8-Stufen-Modell so ganz grundlegend mal in den 90er Jahren begründet hat. Und ich habe nochmal nachgeguckt, das ist nämlich 96 gewesen und meine Doktorarbeit war 95 beendet, weil ich habe nämlich persönlich von seinen Errungenschaften leider noch keinen Gebrauch machen können. So, das war ein bisschen Vorgerede. Mir geht es natürlich jetzt heute darum, so ein bisschen deine Expertise hier auch abgreifen zu können, weil du ja jemand bist, der eben auch sich in der Praxis mit diesen Modellen auch beschäftigt und vor allem schaut, wie man dann in der Praxis das Ganze bestmöglich umsetzen kann. Und dafür würde mich zunächst mal interessieren, wie dich so dein beruflicher Weg zu der heutigen Tätigkeit geführt hat.
Ja, sehr gerne. Also ich kann schon mal so viel verraten, dass mein Weg sicherlich nicht so sehr geradlinig war, wie man das vielleicht immer mal wieder so denkt. Und ich habe Change nicht nur als später als Führungskraft erfahren, sondern auch wirklich als Mitarbeitende erlebt, also gefühlt. Und beides hat mich natürlich in meiner Laufbahn, in meinem beruflichen Werdegang geprägt, ganz klar. Und meine Karriere, ja, hat im Gesundheitswesen begonnen. Ich war mal Fachkrankenschwester für Anästhesie und in Intensivmedizin und habe auch so eine Abteilung geleitet. Und da war auch sofort mein erster Change als Führungskraft. Wir haben nämlich damals ein OP-Dokumentationsprogramm eingeführt, aber da möchte ich jetzt gar nicht schwerpunktmäßig drauf eingehen. Ich bin dann von dort aus in die Healthcare-IT gewechselt und habe da wirklich sehr, sehr lange als Führungskraft in unterschiedlichen Positionen in kleinen mittelständischen Unternehmen, aber auch in Konzernen gearbeitet. Und ich habe sehr, sehr viel Change erlebt. Und wie du es vorhin gesagt hast, ja, Change und Transformation, diese Begriffe kommen immer mehr zusammen, viel enger zusammen. Und deswegen kann ich, glaube ich, auch von mir behaupten, dass es große Change-Projekte waren bis hin zu Transformation, weil sie natürlich auch Organisationsstrukturen betroffen haben. Und ich erinnere mich immer noch sehr gut daran, ganz am Anfang, dass ich in meiner jungen beruflichen Laufbahn immer gedacht habe, ah, wenn wir einen klugen Plan haben und eine gute Kommunikation, dann wird das schon echt alles gut funktionieren. Ich sag mal salopp, ja, Fehlanzeige, das war natürlich nicht so, wie du dir auch schon denken kannst. Und ich habe hautnah wirklich erlebt, wie Menschen in so einem Veränderungsprozess reagieren, Unsicherheit, Widerstände, Angst, alles habe ich erlebt. Und vor allem auf jeden Fall auch, die Erfahrung hat mir gezeigt, dass Change eben nicht ein Projekt ist, was man bei A beginnt und dann hört es in 3 Monaten bei Z auf, sondern es ist eine zutiefst menschliche Angelegenheit, die ganz viel Flexibilität und Anpassungsfähigkeit braucht. Und heute, um meinen Werdegang eben zu Ende zu sprechen, heute bin ich selbstständig und ich unterstütze Unternehmen dabei, Change so zu gestalten, dass Menschen diesen Change aktiv mitgestalten, also wirklich aktiv mitgestalten. Und ich habe eine eigene Change-Lernreise entwickelt, natürlich auf Modellen von Kotter. Also ich bin auch Kotter-Fan, das kann ich sagen. Meine Diplomarbeit habe ich 97 geschrieben, da ging es aber noch um die Balance Scorecard. An der
Ah
Stelle
ja,
auch
habe ich auch mitgearbeitet, ja.
Ja, genau. Und letztendlich ist es so, dass diese Change-Lernreise Führungskräfte hilft. Sie unterstützt und befähigt wirklich Veränderungen in Unternehmen, menschenorientiert und auch ja, erfolgreich oder nachhaltig umzusetzen.
Wenn du jetzt vor allem auch darüber sprichst, dass da ja die Widerstände sind von den Menschen und dergleichen, weil Kotter ist ja relativ zu Beginn auch dieser Aspekt, die Koalition aufzubauen, also wirklich auch da die Menschen da zu integrieren. Wie erklärst du dir das, wenn das doch eigentlich so eine frühe Phase dieses 8-Stufen-Programms ist, dass es dann doch nicht genügend vielleicht beteiligt wird?
Also ich erlebe ganz oft, dass Change entsteht aufgrund von Anordnung. Also wir wollen uns jetzt mal hier verändern. Wir wollen das und das tun. Und dann wird vielleicht noch vom Management die Vision, die Unternehmensstrategie, das vorgestellt. Und dann sehe ich tolle PowerPoint-Folien. Wunderbar. Und dann denke ich mir auch, wow, das sieht alles so strukturiert aus und so weiter. Aber dann kommt man irgendwann in die Arbeit. Und dann merkt man die Herausforderungen, die Probleme und vor allem die ungeklärten Antworten. Also ich habe ja als Mitarbeitende dann Fragen. Ich habe Fragen. Wo stehe ich in diesem Change? Was soll sich verändern? Was kann ich tun? Was wird passieren? Und unendlich viele Fragen, die bleiben oft unbeantwortet. Und daraus entsteht auch Widerstand, der dann ungeklärt bleibt.
Denkst du, dass jetzt vielleicht diejenigen, die dann sich entschieden haben, diesen Change zu machen, das vielleicht selber auch noch gar nicht so genau wissen und es deshalb nicht beantworten können, diese Fragen, oder sich davor drücken, überhaupt mal die Fragen zu hören? Oder ist es so, dass sie eben wissen, wenn sie das beantworten würden, dass das dann noch mehr Widerstand geben könnte?
Also ich glaube, beides spielt eine Rolle. Also der erste Teil deiner Frage finde ich ganz wichtig, denn die Unternehmensvision reicht nicht. Also ich empfehle auch in meiner Change-Lernreise immer zu sagen, gebt doch, liebes Management, die Vision auf die mitarbeitenden Ebenen, den Führungskräften und lasst uns doch mal gemeinsam die Vision prüfen. Ist das auch umsetzbar? Können wir das wirklich umsetzen? Das ist so der eine Teil. Und der zweite Teil ist natürlich, dass Führungskräfte auch ihre Rolle finden müssen. Also Veränderung beginnt ja immer bei dir selbst. Also ich brauche ja auch schon ein anderes Mindset. Ja, ich muss meinen Arbeitsprozess verändern beispielsweise. Und das muss ja bei mir beginnen. Also muss ich irgendwo auch meinen Weg als Führungskraft finden. Und das sind die Herausforderungen, ja.
Okay, also mit anderen Worten eigentlich das, was ja auch normal ist. Wir haben da die Vision. Eine Vision allein reicht nicht. Wir müssen das ja weiter runterbrechen. Also dieses Umsetzen in Ziele, in auch vielleicht teilweise recht operative Ziele für die einzelnen Abteilungen, das passiert viel zu wenig. Und es wird vor allem dann auch versäumt, an den Stellen die Betroffenen zu Beteiligten zu machen, also deren Know-how auch anzuzapfen, sie mitzunehmen auf die ganz konkrete Reise. Weil das eine ist ja diese, ja, es hört sich toll an, wir gehen auf so eine Change-Reise. Was heißt das denn für die einzelnen Einheiten? Und sie dann dort auch stärker zu beteiligen und damit auch die Unsicherheiten vielleicht zu bekämpfen?
Absolut, ja. Ich muss die Mitarbeitenden mitnehmen, ne? Ich muss sie mitnehmen, ich muss sie verstehen, was beschäftigt sie denn da gerade? Und das habe ich versucht, auf jeden Fall oder mit meiner Change-Lernreise auch umzusetzen, dass wir Mitarbeiter-Workshops machen, dass wir vielleicht auch in den Prozessen Change-Botschafter etablieren, die wirklich vom Unternehmenszentrum aus die Mitarbeitenden unterstützen, dass wir Kommunikationstrainings machen. Wie kommunizieren wir denn lösungsorientiert? Und ein Baustein, den finde ich ganz wichtig, der knüpft auch sehr, sehr gut bei dir an gerade, dass wir auch also einfach auch mal mentale Dehnübungen machen, ne? Also das klingt, ist immer so ein lustiger Begriff, den ich da erfunden habe, aber ich finde das ganz wichtig, ne, von dem, oh, was kommt denn auf mich zu oder ich schaffe das nicht, das wird dann zu lösungsorientiert, ich finde einen Weg Schritt für Schritt. Also mein Mindset, meine innere Haltung muss sich auch verändern, sonst wird das nicht. Das ist ja nicht nur eine, ich sag mal, eine Hohlschuld, auch irgendwo eine Bringschuld. Ich muss mich als Mitarbeitende einbringen, aber ich muss auch einen Ort und Raum haben, wo ich Fragen stellen kann und wo Führungskräfte auch eine gewisse Sicherheit haben. Ja, Sicherheit haben, eine Lernkultur zu schaffen. Also da kommen ganz viele Facetten. Ich glaube, wenn wir jetzt an dem Punkt weitersprechen,
Ja.
dann sind
Komm,
wir
vielleicht machen wir noch mal einen
ein.
kleinen, ein bisschen Abstand zu diesem sehr konkreten Tun. Das hört sich allerdings schon sehr, sehr spannend an. Würde aber gerne noch etwas besser verstehen, wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt diese detaillierte Einsicht auch darin hast, wie so ein Programm optimalerweise aussehen sollte. Also der Transfer von dem, du hast das irgendwo mal selber erlebt, wie so Change ablaufen kann, hast da auch Dinge erlebt, die nicht so gut sind, hast sonstige Ausbildung genossen? Hast du noch eine Coaching-Ausbildung beispielsweise gemacht? Hast du da noch andere Ausbildungen genossen, sodass du dann die dich dann gesamthaft zu dieser Erkenntnis gebracht haben, wie man jetzt bestmöglich unterstützen kann?
Ja, ganz genau. Also meine berufliche Laufbahn hat mich unterstützt und es war so ein Schlüsselerlebnis, was ich erlebt habe. Und zwar habe ich als Führungskraft ein Post-Merger-Projekt begleiten müssen. Das ist auch ein Riesen-Change-Projekt gewesen. Wir sind von einem amerikanischen Unternehmen da verkauft, so gekauft worden. Und letztendlich war es so, dass 75 Mitarbeitenden in diesem Prozess ihren Job verloren haben. Am Tag X. Ich bin morgens um 8 Uhr ins Büro gekommen und um 9 Uhr musste ich diese Kündigung mit meinem Partner aussprechen. Und das war so ein Erlebnis, wo ich nicht darauf vorbereitet war. Da hat mich keiner darauf vorbereitet. Ja?
In welcher Rolle warst du? Warst du im HR
Als
dort?
Abteilungsleiterin.
Abteilungsleiterin. Oje.
Abteilungsleiterin für Projektmanagement, Implementierung und Beratung. Ja,
Okay.
wir waren in einem IT-Konzern und haben IT-Projekte umgesetzt und meine Abteilung war eben die Abteilung, die die Implementierung, die Projekte geleitet hat und auch Ist-Analysen durchgeführt haben. Und dieses Ereignis, ich habe das gemacht, ne? Ich habe klar kommuniziert, offen kommuniziert, ich bin da irgendwie durch. Letztendlich war es für mich die größte emotionale Herausforderung, die ich jemals machen musste, weil Mitarbeiter ja verletzt waren, unsicher, alles an Emotionen auf den Fluren habe ich erlebt. Aber das war für mich, und darauf wollte ich hinaus, so das Schlüsselerlebnis. Denn ich habe drei Dinge gelernt. Also das Erste, was ich gelernt habe, ist, dass Change Emotion ist.
Ja.
Ja, hat nichts mit Strategie zu tun. Wenn du die Menschen nicht mitnimmst, dann gehen sie in den Widerstand. Und das war ja genau der Aspekt. Also hätten wir gewusst im Vorfeld, dass es interne Veränderungen gibt, dass wir auch Mitarbeiterentlassung hätten, wenn wir das Management mitgenommen hätten, dann hätten wir die Chance zumindest gehabt, das irgendwie in, ich sag mal, zu handeln. Also nicht, dass wir selber schon so emotional überrascht wurden, ne? Wir hätten
Ja.
das irgendwo organisierter hätten ablaufen lassen können und auch im Austausch mit anderen Führungskräften. Und was ich erlebt habe oder was ich so gelernt habe in diesem Schlüsselerlebnis, dass gute Führung natürlich im Change sowas von bedeutend ist. Denn ich hätte gerne den Mitarbeitern irgendwo eine Orientierung gegeben, eine Transparenz. Und das konnte ich nicht. Ne? Ich habe die ja eher geschockt, ne?
Ja.
Also in einen emotionalen Schock zustande gebracht. Und um auf deine Frage zurückzukommen, dieses Schlüsselerlebnis war so, dass ich dann noch eine weitere Ausbildung gemacht habe. Das war 1998, habe ich mich als Change Managerin ausbilden lassen und dazu auch eine Ausbildung zur Business Trainerin und Business Coach. Das habe ich sogar in der Schweiz gemacht und auch Vollzeit. Ich habe da mir eine Auszeit genommen, meine Urlaubstage gespart und das wirklich auch vor Ort und habe von dort an freiberuflich immer im Bereich Business Training und Coach gearbeitet, immer. Natürlich konnte ich die Erfahrung auch in Führung meiner Teams mitnehmen. Das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Und habe natürlich mit der fachlichen Expertise, mit der Grundausbildung und meiner beruflichen Erfahrung heute eine gute Voraussetzung, um Change-Projekte oder Transformationen zu begleiten. Ich führe die ja nicht bei meinen Kunden selber durch. Das würde ich nie machen. Aber wie gesagt, ich unterstütze da die Führungskräfte.
Wenn du jetzt mit diesen Unternehmen arbeitest, ist das nicht etwas, wo du das Zutrauen sozusagen geben musst? Geht diesen Weg mit mir zusammen. Es ist besser, wenn wir hier eine gewisse Klarheit und Transparenz schaffen. Lass uns vorher ansetzen und diesen ganzen Change-Prozess von vornherein ganz anders aufsetzen. Ich glaube auch, wenn wir über Kultur sprechen, Unternehmenskultur, sind wir auch recht nah beim ganzen Thema Werte. Das ist ja so ein anderes Herzensanliegen, was du hast, so wertebasiertes Führen und Managen. Magst du uns da so ein bisschen reinnehmen und auch uns sagen, was haben Unternehmen, Organisationen davon, von einer wertebasierten Führung?
Ich finde immer, Werte geben Orientierung und Stabilität, so will ich es mal ausdrücken.
Ja.
Genau das, was Menschen ja auch in Veränderungsprozessen am meisten brauchen, ne? In
Ja.
Change-Prozessen fragen sich ja Mitarbeiter, wo stehe ich? Wie wird sich meine Rolle verändern? Werde ich überhaupt hier noch gebraucht? Kann ich mich auf meine Führungskräfte verlassen? Und da sind wir
Ja.
ja, das haben wir ja gerade auch schon besprochen, so ein Stück weit, ne? Also warum agieren Führungskräfte und andersrum, warum agieren Führungskräfte so und andersrum? Fragen sich natürlich die Mitarbeitenden, kann ich mich auf die verlassen? Und
Ja.
wenn Unternehmen in solchen Phasen keine klaren Werte haben oder die so ja, verloren gehen oder so gar nicht irgendwie eine Orientierung, da gibt das Unternehmen keine Orientierung, dann entsteht aus meiner Sicht Misstrauen. Und ich habe mal ein Unternehmen begleitet, das mitten in einer Umstrukturierung war und ich habe dann auch dieses Kickoff miterlebt und der Chef hat dann Folien gezeigt und da standen so Wörter Vertrauen, Verbindlichkeit, transparent und so weiter. Und das Resultat war aber, dass das gar nicht gelebt wurde und ich habe dann miterleben dürfen, wie so Flurfunk und Unsicherheit und schlechte Stimmung einfach immer größer wurden. Und das hat mir so gezeigt, dass wenn wir wirkliche Werte leben und sagen, wir sind transparent oder wir wollen verbindlich sein, dann ist es für mich entscheidend, dass gerade das mittlere Management, die Führungskräfte und natürlich auch das obere Management das als Vorbild vormachen. Denn ein Mitarbeiter sollte sich im Veränderungsprozess nicht fragen, da kann ich meiner Führungskraft vertrauen, sondern der Mitarbeiter soll sehen, hey, guck mal, meine Führungskraft, boah, die informiert mich, ja, die informiert mich, ja, und ich kann da andocken und ich kann sagen, naja, ich weiß zwar noch nicht, wie mein Arbeitsbereich aussieht, aber ich werde informiert und das gibt mir eine Form von Sicherheit. Und ich finde, das sind Werte. Werte schaffen Vertrauen aus meiner Sicht. Werte reduzieren dann den Widerstand auf jeden Fall. Und Werte erleichtern auch Entscheidungen für Führungskräfte. Das will ich damit sagen. Ja? Wie priorisieren wir zum Beispiel Maßnahmen? Wie gehen wir mit Ängsten und Unsicherheiten um? Wie kommunizieren wir Nachrichten? Denn was auch ganz wichtig ist, eine Führungskraft kann ja im Veränderungsprozess auch nicht immer alles wissen. Wenn sie aber kommuniziert, ach, macht euch keine Sorgen, alles wird gut, beispielsweise,
Ja,
und
ja.
Unternehmen lebt keine Werte. Was passiert dann mit dem Mitarbeitenden? Der Mitarbeitende wird sich denken, was ist das? Ja, ich habe überhaupt keine Orientierung, ich kann mich überhaupt nicht orientieren, ich bin total unsicher. Ja, wenn ich als Führungskraft aber vielleicht sage, du, ich weiß, ihr habt noch nicht alle Informationen, ja, aber ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde euch auf jeden Fall immer wieder, wenn ich was höre, werde ich euch informieren. Dann kommt das bei den Mitarbeitenden ganz anders an. Und dann ist so Fairness, Offenheit, beispielsweise von Werten hilfreich, damit eben so Widerstände, Unsicherheiten gar nicht aufkommen. Und deswegen mag ich werteorientierte Führung und ich mag auch in Change-Prozessen Werte wirklich nochmal zu definieren mit allen, die im Unternehmen arbeiten und das auch wirklich in eine Unternehmenskultur wachsen zu lassen, sodass Change leichter geht. Wenn wir von der wertebasierten Führung reden, dann ist es für mich kein weiches Thema, ne? Sondern es ist ein strategischer Schritt, der Unternehmen dabei unterstützt, unter turbulenten Zeiten wirklich einen Anker zu werfen und sagen, hey, wir sitzen hier alle in einem Boot und wir machen das gemeinsam. Wir schaffen das Schritt für Schritt.
Zu welchem Moment wirst du denn dann von den Unternehmen reingeholt? Wann rufen die dich? Rufen die dich in dem Moment, wo sie sagen, jetzt haben wir hier einen externen oder internen Faktor, der uns dazu bringt, dass wir einen Wandel vollziehen müssen? Und dann ist aber auch oft ein bisschen der drängende Zeitfaktor. Hat man dann überhaupt noch die Zeit, sich jetzt großartig mit seinen Werten zu beschäftigen? Oder müsste man das nicht eigentlich für die, sag ich mal, schwierigen Zeiten proaktiv für sich gesammelt haben? Was sind denn so unsere Grundsätze und unsere Unternehmenswerte?
Also ich werde immer dann gerufen, wenn der Change misslungen ist.
Das habe ich befürchtet. Ich wollte das nur noch mal explizit hören.
Genau. Also Change Manager sind ja, ich darf das, glaube ich, ganz offen sagen, das meine ich nicht irgendwie bewertend, aber Change Manager sind nicht beliebt und kosten Geld. Das ist so eine Payroll, die ist ungern gesehen, weil wir haben ja im Unternehmen den Projektmanager. Und Projektmanager haben genug zu tun, Projekte von A bis Z zu führen, zu organisieren, auch das ganze Budgetthema mit zu integrieren. Also Change Management oder Transformationsmanagement macht ja was ganz anderes, ne? Also wie wir schon die ganze Zeit auch uns austauschen. Also stellt ja den Menschen in den Vordergrund, nimmt die Menschen. Hier haben wir einen Konflikt. Die Unternehmensleitung in der Regel sagen, das muss alles unser Projektmanager, Managerin machen. So, und dann laufen die Projekte und alles, was wir gerade schon besprochen haben, was so entstehen kann an Unsicherheiten, Widerständen oder Verlust von Werten, fehlender Unternehmenskultur, kommt dann auf und dann kann man schwer handeln. Und dann ist es so, wenn das Projektmanagement versagt, dann sagt das Management, naja, okay, dann müssen wir jetzt mal einen Change Manager holen, der das richten kann.
Also ihr seid so die Feuerwehr oder die Kohlen aus dem Feuer holen oder irgendwie solche Bilder könnte man
Ja,
dafür.
leider mit diesem negativen Touch. Ich würde mir ja viel mehr wünschen, dass man sagt, gerade bei großen Transformationen, also Vertriebsorganisationen, umgemodelt werden sollen oder neue Servicestrukturen, was auch immer, dass man solche Projekte eben gemeinsam direkt aufsetzt. Ne? Also ein bisschen mehr die agile Struktur, ein Team definiert und dann gibt es da den Projektmanager, dann gibt es den Change Manager, dann gibt es vielleicht einen Verantwortlichen für IT und was auch immer, also wirklich ein Projektteam setzt und die arbeiten zusammen. Dann würde man dieses aus dem Feuer, also Kohlen aus dem Feuer holen oder die Feuerwehr spielen, das
Ja,
bräuchte man.
wollte man nicht. Aber es ist ja auch irgendwo, ne, verrückt, weil ich denke mal, so klar gibt es viele Change-Prozesse, aber diese ganz grundlegenden Veränderungen, die passieren ja nun auch nicht jedes Jahr. Und ich denke mal, da fehlt ja auch ein Stück weit die Routine und das Know-how und auch der Abstand und die andere Perspektive, die eine externe Kraft, so wie du es bist, natürlich leisten kann. Und da sollte mehr Professionalität einkehren und man sollte nicht am falschen Ende sparen und sich dafür wirklich jemanden holen. Ich habe noch den Gedanken gehabt, nennt euch doch oder nenn dich doch Human-Centered Change Managerin. Irgendwie so, um noch diesen ganz besonderen Fokus irgendwo deutlich zu machen. Wäre das nicht was?
In der Tat, greifst du da ein sehr spannendes Thema für mich gerade auch, weil ich daran gerade arbeite, ne? Also Change Management ist auch so ein, ja, hat so ein bisschen was Negatives hier in Deutschland. Das ist in Skandinavien oder in Amerika ganz anders oder in der Schweiz zum Beispiel, ne? Gar nicht so weit weg. Und hier hat es eben aus dem, was ich gerade geschildert habe, schon immer so ein bisschen was Negatives.
Es
Und
hat
du hast
natürlich ein bisschen durch das Management auch ein bisschen handsome Eindruck. Also der Unterschied, der Schritt vom Management zum Leadership ist ja nun mal auch einer. Und wenn man jetzt sagt, im Change Management ist Leadership und Kommunikation sehr, sehr bedeutsam, sind wir auch schnell mal bei dem ganzen Thema empathische Kommunikation oder empathisches Leadership, was dir ja auch wichtige Themen und Anliegen sind, dann ist Management nicht genug, weil das Management von der rein vom Verständnis, was ist ein Management, Plan, Steuern, Kontrollen, das ist alles viel zu technokratisch. Das kommt aus einer Zeit, wo wir ein anderes Bild von Organisationen auch hatten. Und wenn wir da mal sowas, so jemand nehmen wie Frederic Laloux, der ja 2015 mit Reinventing Organization da wirklich so einen Meilenstein aufgeschlagen hat, da ist dann eben auch schon Kotter ein bisschen zu oldschool-mäßig in meinen Augen. Also da brauchen wir im Grunde genommen jetzt eine ganz neue Denkweise. Und du nennst es ja dann auch empathisches Leadership oder wir versuchen ja empathische Kommunikation, also irgendwie diesen Menschenbegriff oder die Menschenzentrierung damit auch ein bisschen deutlich zu machen.
empathisches Leadership, das ist mir in der Tat wichtig. Und auch hier wird ganz oft ja immer Empathie so gleichgesetzt oder verwechselt vielmehr mit so Nettigkeit. Ne? Und jetzt noch so aus der patriarchischen Führung kommen, aus dem Top-Down. Und das finde ich so traurig und so schade. Denn empathisches Leadership bedeutet ja nicht Nettigkeit, sondern es bedeutet ja letztendlich den Menschen verstehen, also meine Mitarbeitenden auch ein Stück verstehen und nicht nur immer Prozesse, Zahlen, Daten, Fakten in den Vordergrund, was wichtig ist natürlich. Also ich möchte das jetzt gar nicht zur Seite schieben. Trotzdem brauche ich ja die Menschen, damit ich Zahlen, Daten, Fakten erreiche und Prozesse lebe. Und was ein wesentlicher Aspekt ist, nicht nur reden, sondern auch zuhören. Das ist so, du nickst schon, ja, für mich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Das haben wir verlernt. möchte jetzt gar nicht ergründen, warum, aber nicht nur reden, sondern auch zuhören. Vielleicht haben wir es auch gar nicht verlernt, vielleicht konnten wir es auch noch nie. Vielleicht mache ich mal gleich den anderen Change. Bei mir sind ja die Mitarbeitenden dann wenn wir dann die Kommunikationstrainings machen, wie kommunizieren wir wertschätzend, wie hören wir aktiv zu und so weiter, dann weiß ich und erlebe das hautnah, wie die Mitarbeitenden wirklich an ihre Grenzen kommen und sofort fragen, na, wenn ich das so mache und mein Chef steht vor mir, dann passiert das und das. Wenn ich dann höre, in Unternehmen wird ja oft gesagt, wir kommunizieren doch alles. Das ist auch so immer so eine
Ja,
Übung.
aber so
Aber
Einbahnstraßen.
genau,
Ja.
wir kommunizieren alles. Wenn ich frage, so haben Sie eine offene Kommunikationskultur? Absolut ja, wir kommunizieren alles. Das ist für mich aber sofort der Umkehrschluss, dass die Herausforderung in diesem Beispiel nicht daran liegt, was kommuniziert wird, sondern das Wie ist das Entscheidende. Und der Anteil sollte ja erstmal auf dem Zuhören liegen. Und dann kann ich kommunizieren und auch als Leadership was sagen. Deswegen ist mir empathisches Leadership insofern so wichtig, denn wenn wir wirklich uns auch mal ein paar Minuten mehr Zeit nehmen, gewinnen wir ja nach hinten raus viel mehr. Also beispielsweise, es sind keine Missverständnisse mehr da, ne? Sondern es wurde klar kommuniziert. Ich habe den Mitarbeitern zugehört, ich habe ihn verstanden und ich habe ihn dann auch als Mensch gesehen, ja, und nicht nur als zack, zack, wir haben ja keine Zeit, komm, jetzt müssen wir mal alles ganz schnell machen. Also Empathie ist für mich nicht weich. Sie ist ganz im Gegenteil für mich der größte, schwierigste Faktor in der Führung. Das hat nichts mit Nettigkeit zu tun, denn ein empathischer Leader muss für mich aus meiner Brille heraus fragen, was hält zum Beispiel meinen Mitarbeitenden zurück, sich aktiv einzubringen? Das ist so eine typische empathische Leadership-Frage. Oder wie kann ich meinem Mitarbeitenden Sicherheit geben im Change-Prozess. Also wie können die da irgendwo sich bewegen, dass sie jetzt nicht alle schlaflose Nächte haben und Angst haben, wenn sie nach Hause gehen? Oder was haben wir einen Job? Und dann finde ich noch so wichtig, das habe ich ja in einem Unternehmen auch gelernt. Da sagte mal ein Geschäftsführer zu mir: Wissen Sie, Frau Saffli, was ich gelernt habe? Change passiert in den Köpfen und in den Herzen und nicht auf meiner Power. Point-Folie. Ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, ein bisschen mehr auf Augenhöhe, offene Haltung zu haben, offen zu kommunizieren und in jedem Fall zuzuhören.
Ja, ich meine, wenn du jetzt das so erklärst, finde ich auch sehr einleuchtend. Das hat ja immer was mit Interaktion zu tun. Was du beschreibst, ist ja dieses, es wird was gesendet und es wird auch empfangen und man vergewissert sich, ob das, wie es empfangen wurde, auch dem entspricht, wie es gemeint war und wenn nein, woran liegt es? Und dann natürlich auch immer das Interesse an der anderen Person, an dem Bedürfnis der anderen Person. Auch das wirkliche Interesse und nicht nur so Lippenbekenntnisse. Und dann aber auch vollkommen berechtigterweise der Ansatz zu sagen, wir interessieren uns für eure Bedürfnisse. Das heißt aber nicht, dass wir euch garantieren können, dass wir euch alles erfüllen können an Wünschen. Aber wir wollen es im ersten Schritt mal verstehen. Und vielleicht finden sich ja auch Win-Win-Lösungen. Also wo wir sagen, okay, das ist jetzt nicht ganz so der ursprünglich angedachte Weg. Und dennoch leuchtet mir ein, dass es nachvollziehbar ist, dass du Mitarbeiter oder du mittleres Management da jetzt nochmal eine kleine Variation vorschlägst. Inwiefern könnte das so gestaltet werden und kombiniert werden mit unseren eigenen Vorstellungen, dass wir hier eine Win-Win-Lösung finden? Und das ist, glaube ich, auch das, weswegen viele gar nicht bereit sind, überhaupt mal zu hören, was die andere Person bewegt, weil sie denken, wenn sie es hören, müssen sie automatisch sich damit auch committen, es zu erfüllen. Das ist so ein bisschen wie wenn Eltern den Kindern sagen, schreib mal einen Wunschzettel zu Weihnachten und dann haben sie das Gefühl, alles, was draufsteht, müsste geschenkt werden. Das ist ja im Sinn, natürlich nicht im Sinne des Erfinders, sondern sagt man, pass auf, wir wählen dann gemeinsam aus oder so. Das Beispiel hinkt jetzt ein bisschen, aber wahrscheinlich verstehst du, was ich damit sagen möchte. Und ich denke, das hat ganz viel zu tun mit Vertrauen, und zwar Vertrauen als Kulturfrage in Richtung psychologische Sicherheit und interessanterweise auch mit Selbstvertrauen der Führungskräfte, die sich offensichtlich irgendwo das selbst nicht zutrauen, das tun zu können, sich einfach mal hinzusetzen und zuzuhören, weil sie das Gefühl haben, dass da womöglich etwas rauskommt, mit dem sie dann nicht umgehen können. Also setzt im Grunde genommen die, sage ich mal, Schulung noch ein Stück weit früher an. Einmal kulturell haben wir hier ein Vertrauen, haben wir eine psychologische Sicherheit. Und dann die handelnden Akteure auf hoher Ebene, sind die überhaupt dazu in der Lage, sich selbst das zuzutrauen, im Zweifel auch den Konflikt zu gehen. Und zwar im Sinne von, ich verstehe deinen Wunsch, ich respektiere ihn und dennoch gibt es Gründe, weshalb ich dir das so nicht erfüllen kann. Ich bin aber sicher, dass ich mich dann mündiger behandelt fühle als Mitarbeitender und als mittlere Führungskraft, wenn das so beantwortet wird. Das kann ich besser akzeptieren, als wenn ich das Gefühl habe von vornherein, niemand interessiert sich überhaupt für meine Gedanken. Würdest du mir da zustimmen?
Ich sehe es in Teilen so, in anderen Teilen nicht, weil es hat ja auch eine Ursache. Führungskraft wirst du ja nicht unbedingt, weil du eine tolle Schulung hattest, sondern in Unternehmen ist es ja oft so, du wirst einfach zur Führungskraft bestimmt. In meiner Arbeit, wenn ich mit Mitarbeitenden und Führungskräften da bin, bist du Führungskraft geworden, dann bekomme ich also zum hohen Prozentsatz genau diese Antwort.
Also so die Macht des Faktischen.
Ja, genau. Ja, so. Und die wenige Führungskräfte sind auch geschult, in Anführungsstrichen. Das möchte ich jetzt auch nicht werten. Ne? Das sage ich ganz neutral, das ist einfach nur eine Tatsache. Und jetzt will ich auf einen Punkt hinaus, nämlich das Thema Selbstvertrauen. Führung beginnt bei dir selbst, das ist erstmal wichtig. Und wenn du Führungskraft bist, dann kommst du natürlich auch an herausfordernden Situationen, wo du selber gewisse Dinge aufdeckst in dir, blinde Flecken siehst, ne, vielleicht auch merkst, oh Mensch, warum reagiere ich so? Ne, und dann lernst du deine Antreiber kennen, deinen Kritiker kennen, deine blinden Flecken und das ganze Thema geht weiter auf. Und jetzt ist ja entscheidend, welche Chancen und welche Unterstützung bekommen Führungskräfte dann in diesem Moment? Und ich habe in der Change-Lernreise genau diesen Punkt aufgenommen, indem ich sage, ich biete Führungskräfte hier auch in diesem Prozess der Change-Reise auf jeden Fall Coaching an. Ich gebe Raum, indem ich Führungskräfte einlade, auch zu schauen, wo kommen sie gerade an ihre Grenzen, was sind denn ihre persönlichen Herausforderungen. Und wir können ja nicht die Liste immer länger machen.
Nein.
Führungskräfte haben jetzt die 5 Aufgaben und jetzt kriegen sie noch 50 Aufgaben dazu. Ich finde, die Führungsstrategien müssen sich ändern. Was bedeutet denn Führung heute? Und jetzt haben wir ja noch die Situation, dass wir, ich sag mal, noch so alte Unternehmensstrukturen vorfinden und schon auch neuere. Ja, ich hab jetzt zum Beispiel auch gestern war ich in einem Event, da hat eine Firma vorgestellt, dass sie agil und hybrid arbeiten. Ja, und da gerade auch in einer großen Transformation sind. Und da wurde berichten, dass eben ältere Menschen, also die ältere Generation, da auch vor großen Herausforderungen stellt, also Führungskräfte der älteren Generation. Da wird jetzt auch Raum gegeben, damit die ältere Führungsgeneration sich auch mit den Fragen in einen geschützten Raum begeben können und dort Rat suchen können und einfach mal über ihre, ja, ich sag mal, Sorgen, Ängste, Nöte auch mal sprechen können. Und das finde ich wichtig. Ja, und wenn ich im Change bin, dann stehe ich natürlich unter extremen Bedingungen. Ich muss mich selber fragen, trage ich die Veränderung? Verstehe ich überhaupt die Vision vom Management? Und wie kann ich meine Mitarbeitenden unterstützen? Und eins ist ganz klar, und da gebe ich dir auch absolut recht. Das heißt ja nicht nur, weil wir den Menschen jetzt im Vordergrund stellen, dass wir sagen, und alles, was vom Menschen kommt, werden wir auch erfüllen. Dann nochmal die zentrale Frage, die du gerade gestellt hast. Ich finde, heutzutage können wir den Menschen schon in den Mittelpunkt stellen und aktiv zuhören mit dem Wissen und der transparenten Kommunikation. Und das ist entscheidend, zu sagen, ich nehme mir die Zeit, ich höre dir zu. Aber es bedeutet eben nicht, alles, was du mir jetzt sagst, dass ich das wie so ein, ich sag mal, Empfehlsempfänger annehme und das setzen wir um, sondern ich möchte verstehen, was dich da bewegt. Und dann schauen wir, was lässt sich davon umsetzen. Aber diese Transparenz, diese
Die muss
Klarheit,
sein, ja. Das
das
stimmt.
bedeutet für mich noch einen abschließenden Satz, wenn wir über empathische Leadership sprechen, dass wir hier mit Wattebäuschen werfen, sag ich mal, und nicht so ganz soft, sondern wir haben ja auch noch Unternehmensziele, Ziele zu erreichen. Auch Unternehmen müssen wachsen und so weiter. Und das ist ja genau dieser Balanceakt. Nur wenn ich die Menschen nicht mitnehme, nur top-down patriarchisch, wissen wir, das brauche ich, glaube ich, nicht zu Ende sprechen, das wird den Unternehmen nicht helfen.
Das ist so. Naja, und es ist ja auch so, ich meine, es wird ja nicht von ungefähr gefordert, dass wir agiler sein müssen, flexibler sein müssen und dergleichen mehr, weil ja die Geschwindigkeit, in der die Dinge sich von außen verändern, unglaublich ist. Und das ist ja auch, wenn man ganz ehrlich ist, mal ist der Mensch dafür nicht gemacht. Für diese Geschwindigkeit, vor allem auch nicht, wenn dann Systeme betroffen sind, also nicht nur einzelne Elemente, einzelne Menschen, sondern Systeme, die ja dann auch immer in die Interaktion kommen und wie sich dann Wellen ungut aufbauen können und dann auch die Widerstände als große Welle, wenn mehrere Leute dann gleichzeitig in diesen Widerstand gehen, dann ist es nachher eine große Welle, die dann das Ganze auch ins Schwanken bringt und dergleichen mehr. Ich finde auch wichtig, auch ein Punkt, den du angesprochen hast und der ja auch ganz viel jetzt auf LinkedIn berechtigterweise, finde ich, diskutiert wird, ist ja dieses ganze Thema, da kommen immer noch was obendrauf. Also mir kommen manchmal die armen Führungskräfte vor wie so Packesel. Ach, da kommen noch, ach komm, du kriegst da oben noch ein Päckchen drauf und da schreiben wir noch Diversity drauf und dann finden wir noch mehr Spezifika, auf die du jetzt auch noch Rücksicht nehmen sollst. In meinen Augen ist es ein komplett falscher Ansatz, weil er so bottom-up geht. Also im Grunde genommen geht es mehr darum, nicht jetzt noch mehr Päckchen zu finden und dann sind alle ganz beflissentlich, ach, mir fällt auch noch eins ein und wenn ich nachdenke, fallen mir noch zwei weitere ein, sondern es ist doch mehr von den großen Gefäßen zu denken, was kann denn da an großen Leitlinien uns helfen? Und da sind wir beim Mindset und da sind wir bei Dingen wie, was ist die Kultur, was ist die Grundhaltung, eben sowas wie, ich bin okay, du bist okay. Da brauche ich gar nicht viel mehr. Wenn ich das mitnehme, befähige ich es mich, in den konkreten Situationen den Menschen als Mensch zu begegnen. Und da muss ich gar nicht diese ganzen vielen kleinen Dinge immer auch noch wieder benennen und sagen, du musst jetzt das machen und jenes machen und so, sondern es ist für komplett klar, wenn ich so eine Haltung habe, dass ich auch zuhören muss beispielsweise, dass ich auch empathisch sein muss. Weil sonst kann ich ja nicht sagen, ich bin okay und du bist okay. Sondern wenn ich nur rede oder der Meinung bin, ich kann alleine entscheiden, dann meine ich offensichtlich, ich bin okay und du bist nicht okay, weil sonst würde ich das ja nicht so machen. Also weißt du, was ich damit sagen möchte? Und ich meine, ich bilde ja selber auch Studierende, Teilnehmende der Weiterbildungsveranstaltung aus in den ganzen Themen Führungsstil. Wir haben uns auch schon gesagt, das mit dem Stil ist gar kein guter Begriff, weil es wieder so eine technokratische Sichtweise ist. Lass uns es mehr als das konkrete Verhalten benennen oder die Haltung, die wir in einer Führung einnehmen, aber nicht etwas, was wieder so ein Selbstzweck mäßig sich anhört. So eine Etikette eigentlich auch nur.
Führungskräfte, ja, müssen ihre Haltung finden, aber auch den Platz in der Unternehmenskultur. Und ich finde immer, es ist wichtig, mit der Unternehmenskultur anzufangen und zu schauen, welche Mitarbeitenden finden denn in der Unternehmenskultur Platz entscheiden. Und dann kann ich mich ja als Mitarbeitende oder als Führungskraft in die Kultur adaptieren, mir da meinen Platz suchen und agieren, aktiv agieren mit innerer Haltung. Und das bedeutet letztendlich, dass ich als Führungskraft nicht alles wissen muss, so wie das früher war, ne? Top-down, der Chef sagt, ne, Frau Saffi, jetzt machen Sie das und 10 Aufgaben. Und ich denke mir im Inneren, das habe ich ja noch nie gemacht. Und dann versuche ich mir das irgendwie anzueignen und möglichst alleine und ich frage ja keinen, weil das eine Schwäche ist, um Gottes Willen. Ich darf nicht fragen, so, sonst krieg ich noch einen drauf vom Chef. Und das ist ja hier jetzt so ein Stück weit anders. Ich will so ein bisschen mehr in die Richtung Team Learning, ne? Also Teamarbeit. Ich traue mich auch den Begriff der Agilität zu nehmen, agiles Arbeiten. Ne? Wir arbeiten mehr im Team, jeder hat seine Verantwortung, jeder findet seine Rolle, jeder hat Kompetenz, ne? Und ich darf dann halt auch im Team gemeinsam arbeiten und auch lernen. Das finde ich einfach ein ganz wichtiger Faktor. Und die Führungskraft ist auch Teammitglied, ja, und setzt die Leitplanken, ne? Oder gilt, ja, ich sage immer gerne, stellt das Lernfeld auch ein Stück weit zur Verfügung. Ja, das heißt, einer Kompetenzen hat, dass wir die Kompetenzen absprechen, sondern wir bringen alles mit, was wir haben an Perspektiven, Prämissen, an Erfahrungen, an Learnings und so weiter. Und jetzt arbeiten wir gemeinsam zum Ziel XY. Und das finde ich entscheidend.
Das
Und
ist
hier
so.
brauchen wir einfach neue Haltung der Führung zu verstehen. Mensch, ne, ich bin Führungskraft, weil ich mein Team Sicherheit gebe, weil ich mein Team Halt gebe, weil ich mein Team entwickle in Selbstverantwortung beispielsweise, weil ich mein Team unterstütze, weil ich einfach da bin. Ne? So, und das finde ich viel, viel wichtiger als, wenn wir zurückschauen in der Vergangenheit, diese alte Führungsrolle nochmal zu definieren.
Diese
Obwohl, du musst.
Vorstellung, da ist eine Person, die hat dieses ganze Wissen über das, hat den Überblick und weiß mehr als alle anderen. Also, sondern du plädierst mehr so dafür, sowas wie Shared Leadership oder Empowern und Enablen, diese Faktoren. Nach dem Motto, in diesen komplexen Umfeldern, ob wir VUCA oder jetzt Barney nehmen, ist eine Person in jedem Fall überfordert damit, das alleine zu stemmen. Und natürlich, es geht schon auch darum, Sicherheit auszustrahlen für die Mitarbeitenden und auch eine Orientierung weiterhin zu geben und sich jetzt da nicht komplett aus der Verantwortung zu scheren. Um das geht es nicht. Aber wenn es ums ganz konkrete Doing geht und Handeln geht auf den operativen Ebenen, dann doch, weil Partizipation wird ja auch immer wieder als Erfolgsfaktor genommen. Würde uns gleich auch so ein bisschen in Richtung Future Leadership Skills bringen. Also wenn du jetzt nach vorne blickst und dir so mal was wünschen könntest für die Zukunft oder auch das, wo du dich daran beteiligen möchtest, was du dann ja Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen in den Institutionen nahelegen möchtest.
So, mir ist erstmal wichtig, dass wir verstehen, dass Führung für mich an einem Wendepunkt steht, so wie wir es auch gerade gesagt haben. Und wir haben auch gesagt, dass die Arbeitswelt sich rasant verändert. Digitalisierung, KI, ne, andere Arbeitsformen wie Hybrid, Wertewandel und so weiter. Das ist schon mal so auch die Basis. Und wenn ich jetzt mal erstmal schnell zusammenfassen, würde ich sagen, weniger Kontrolle, mehr Vertrauen, weniger Ego, mehr Zuhören und weniger Hierarchie, mehr Zusammenarbeit. Das haben wir ja gerade auch schon mal so gesagt. Das war mir auch wichtig. Jetzt formuliere ich es noch mal ein bisschen konkreter aus. Ich wünsche mir, dass Führung menschenzentrierter wird, also Hierarchien, die wir so, ne, aus alten Unternehmensstrukturen kennen, sich ein bisschen flacher auflösen. Führung, die nicht nur Kontrolle ist, sondern auch Wachstum, Entwicklung. Empathie wichtig ist für Leadership-Kompetenz, also als Leadership-Kompetenz, und dass wir als Führungskräfte mehr Mut haben, etwas voranzubringen. Und auch den Mut haben, sich selbst zu reflektieren. Das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Nämlich, wenn ich mich selbst reflektiere als moderner Leadership, dann kann ich auch ansetzen. Und das ist keine Schwäche, sondern es ist der Startpunkt für Weiterentwicklung. Und das finde ich so wichtig. Flexible adaptive Führung finde ich extrem wichtig. Und jetzt überlege ich noch, ob mir was einfällt. Ja, genau. Ein ganz wesentlicher Faktor, Verena, finde ich auch, dass Führungskräfte auch lernen, digitale Teams zu führen, erfolgreich zu führen. Ne? Also wie physische. Ja? Also digital hybrides Führen, das ist ja auch ein Steckenpferd von mir, das finde ich extrem wichtig. Das ist auch etwas mit Vertrauen, Transparenz und echter Kommunikation, auch hybride Teams erfolgreich zu führen.
Wow, das ist die höhere Kunst. Das bringt natürlich noch mal eine ganz neue Dimension mit rein. Ich habe das Gefühl, wir konnten heute so ein bisschen das Feld abstecken. Wir haben da ganz unterschiedliche Facetten mal so bewegen können. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns diese Einblicke ermöglicht hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg auf deinem Weg, diese Begleitung zu leisten, ja, deinem Ziel, einen erfolgreichen Change durchzuführen, der dann eben nicht scheitert, dann auch zu realisieren.
Ich danke auch dir, liebe Verena, dass du mir zugehört hast und dass ich auch so meine Erfahrungen und Perspektiven teilen konnte. Ganz lieben Dank.
Das war's für diese Folge von People Pleasing AD. Heute habe ich mit Jacqueline über Change Management, empathische Führung und die Herausforderungen von Transformationsprozessen gesprochen. Wir haben diskutiert, warum Change nicht nur eine strategische, sondern vor allem eine menschliche Angelegenheit ist und warum Widerstände oft aus fehlender Beteiligung entstehen. Was nimmst du aus dieser Folge mit? Welche Erfahrungen hast du mit Change gemacht, als Führungskraft oder als Mitarbeitende? Lass es mich wissen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, teile ihn mit deinem Netzwerk und lass mir sehr gerne eine Bewertung da. Du findest alle weiteren Links und Kontaktmöglichkeiten auch zu Jacqueline in den Shownotes. Und du weißt schon, einfach mal machen. Der erste Schritt bringt dich bereits weiter. Bleib zuversichtlich und bis zur nächsten Folge von People Pleasing Ade.